Ja, begrüße Sie wieder zur Vorlesung. Ich hatte vorher eine Werbepause eingeblendet. Ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird, auf Kosten der Veranstaltung zu verlängern. Ich das Telefon erstmal tatsächlich anrufen werde, das kann ich nicht machen. Gut, letztes Mal hatte ich so etwas versucht zu beschreiben, worum es eigentlich in der praktischen Philosophie geht. Das muss ich heute noch etwas fortsetzen und unter dem Titel Hauptlinien der praktischen Philosophie eigentlich mit einem zentralen Problem umgehen. Nämlich, man kann es so beschreiben, in dieser Frage der Hauptlinien der praktischen Philosophie wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits kann ich ganz gut nachvollziehen, was in der analytischen Tradition an Überlegungen angestellt wird, wie überhaupt eine rational ausweisbare, ich sage bewusst ausweisbare und nicht begründbare, praktische Philosophie aussehen kann. Andererseits kann ich auch sehr gut nachvollziehen, welche Vorbehalte innerhalb der Traditionen der kritischen Theorie, Marxismus, Frankfurter Schule, you name it, aber auch sagen wir die Foucault-Nachfolge, gegenüber dieser Art von, könnte sagen, losgelösten Erwägungen zu praktischen Argumentationen bestehen. Und ich denke mir, der Rätsel oder der Schlüssel zu diesem Rätsel, dass mir dieses Hin- und Hergerissensein selber aufgibt, liegt darin, dass die analytische Tradition der praktischen Philosophie eine Voraussetzung macht, die faktisch, historisch nicht gegeben ist. Nämlich die Voraussetzung, dass in unseren Auseinandersetzungen über die Orientierung unseres Handelns wir nicht durch Herrschaftsverhältnisse bestimmt sind. Andererseits, da finde ich Herr Habermas auch im Prinzip recht, wenn man anfängt zu argumentieren, muss man immer kontrafaktisch voraussetzen, dass man darüber redet, wie es denn sein müsste, wenn man nicht durch Herrschaftsverhältnisse regiert. Und dieses wird meines Erachtens in den Hauptlinien der Tradition der kritischen Philosophie, Habermas ist da, denke ich, die große Ausnahme, nicht hinreichend zu Ende gedacht. Natürlich kann man entfalten, was alles unter den Bedingungen von Herrschaftsverhältnissen nicht geht. Das ist auch ein wichtiger Beitrag zu praktischer Sensibilität. Aber man muss eben auch sich darüber verständigen, warum man welche Handlungsprojekte für akzeptabel oder gar gut oder sogar zwingend verpflichtend ist. Diese Argumentation wird dann dadurch, dass man aufzeigt, in welchen Herrschaftsverhältnissen wir uns bewegen, nicht erspart. Umgekehrt, in den Traditionen der analytischen Philosophie, die sich dann selber immer als das Ganze der Philosophie wahrnehmen, weil sie nicht verstehen, was die anderen für Probleme haben, weil sie haben eben das Problem, was man tun würde, wenn man nicht von der Herrschaftsbedingung argumentieren müsste, ignorieren diese Frage der Sensibilität für die reale Situation, die mehr ist, oder die reale Lage, um eine Entscheidung, die ich schon mal angedeutet habe, zu benutzen, die mehr ist als die Summe der bloß individuellen Handlungssituation. Denn dieses ist der Schlüssel für dieses Rätsel. Und dieses bin ich für gute genug, in der heutigen Sitzung schrittweise zu erläutern. Erst einmal geht es mir darum, das argumentative Feld der praktischen Philosophie nochmal näher zu bestimmen. Und hier gibt es ganz offensichtlich das Problem in vielen Argumentationen, dass Menschen, gerade kluge Menschen, denken, es genüge, alles, was man wissen kann, zu wissen. Und dann sei man auch praktisch orientiert. Und das scheint mir falsch zu sein. Wenn man alles, was man weiß, darüber, was der Fall ist, weiß, dann weiß man noch nicht, was man zu tun hat. Dem liegt meines Erachtens die Illusion zugrunde, dass man gewissermaßen auf die Praxis verzichten könnte. Nur wenn ich sozusagen die Welt, mich eingeschlossen, als gesetzmäßig ablaufenden Prozess begreife, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, was ich tun soll, denn diese Frage wird immer von dem Ablauf des Prozesses bereits beantwortet. Was man dabei, also in einer solchen deterministischen Perspektive, allerdings übersieht, ist, dass diese Art von Antwort jemandem, der in einer Entscheidungssituation steht, gar nicht hilft. Außer vielleicht, dass es ein Ratschlag zum Konformismus ist. Tu das, was alle tun. Weil das entspricht der Lage. Und das ist, sagen wir mal, unter Gesichtspunkten vernünftiger Begründbarkeit ein ganz schwaches Argument. Denn es könnte ja sein, und wir, denke ich, haben alle Beispiele davon im Kopf, wo das, was alle tun, gerade verbrecherisch war. Wie wir im Rückblick uns klar gemacht haben. Und wo wir als moralische Helden diejenigen verehren und würdigen, die in dieser Situation den Mut gehabt haben, nein, zu sagen, nein, das machen wir nicht. Also von da aus ist die Idee, man müsste eigentlich alles wissen, und dann erledigt sich die Frage des Handelns von selber, nicht wirklich tragfähig. Man kann sich, glaube ich, keine Situation vorstellen, in der, was hier unterstellt wird, und ich denke, man kann zurückgehen bis zu Platons Charmides, wo eine solche Utopie des exakten Lebens skizziert worden ist. Wenn ich alles weiß, was zu wissen ist, dann habe ich keine offenen Fragen mehr darüber, was zu handeln, was zu tun ist, sondern es ergibt sich alles aus dem Prozess. Damit habe ich mich aber selber, mein Tun und meine Verantwortung, als Instanz eliminiert. Und selbstverständlich kann man sagen, wir selber sind eigentlich nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist alles determiniert. Handeln gibt es gar nicht. Aber wie gesagt, für alle diejenigen Menschen, und das sind alle, die immer wieder in der Situation sind, zu entscheiden, was sie denn jetzt tun sollen, ist das eine Antwort, die überhaupt nichts besagt. Ja, das ist sozusagen so die typische Form eines Reduktionismus, der denjenigen, dessen Frage man beseitigt hat, dann ratlos zurücklässt. Und das, denke ich, ist ein Argument gegen diese Art von Reduktionismus. Nun, wenn man versucht, eine Frage auf eine andere zu reduzieren, dann soll es ja helfen, die Frage zu beantworten. Und nicht einfach die Frage als Frage eliminieren. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung über die Linien und Schulen in der praktischen Philosophie der Gegenwart, weil einige im sozusagen radikalen Sinne naturalistische Linien und Schulen in der praktischen Philosophie der Gegenwart versuchen genau diese Operation. Zu argumentieren, dass es eigentlich kein Problem des Handelns, keine nicht illusionäre Instanz des Selbst und so weiter gibt und dass deswegen diese ganze Diskussion gegenstandslos ist. Ich meine, man kann sich auf diesen Standpunkt stellen. Ich denke, auch da gibt es dann auf der Ebene der theoretischen Philosophie Diskussionsbedarf. Aber dass man sich damit aus jedem Diskurs über menschliches Handeln verabschiedet, scheint mir auf der Hand zu. Es gibt natürlich andere Schulen, die das weniger tief, würde ich sagen, betreiben, aber sozusagen das Problem des Reduktionismus ist in der ethischen Debatte durchaus gegenwärtig und da muss man aufmerksam sein. Der Kollege Dieter Birnbacher hat vorgeschlagen, angesichts des heftigen Streits in der über die Grundlagen der praktischen Philosophie auf Bühlers Dreieck der Sprachfunktion zurückzugreifen und irgendwie die verschiedenen behaupteten einzigen Grundlagen praktischer Orientierung als drei Dimensionen eines zusammenhängenden Prozesses zu nehmen. Das finde ich erstmal attraktiv. Das ist sozusagen die präskriptive Dimension, dass ich jemandem vorschreibe, was er tun soll. Das ist die deskriptive Dimension, dass ich beschreibe, worum es eigentlich geht. Jemandem vorzuschreiben, was er tun soll, ohne klar zu beschreiben, worum es dabei geht, ist eine schwierige Operation. Das funktioniert nur in ganz einfachen Beispielen. Und es ist die evaluative Dimension, dass man das dann gut, schlecht oder mittelmäßig akzeptabel findet. Das ist sicherlich bei den unterschiedlichen Orientierungen, die diese Grundlagendebatte beherrschen, Utilitarismus, Präskriptivismus und Deskriptivismus im Auge zu behalten, dass eine Reduktion, insofern ist der Anfang beim Reduktionismus, nämlich das sozusagen in unterschiedlichen Richtungen, immer problematisch ist, weil sie die Gesamtheit der Argumentation über Handeln außer Acht lässt. Mehr will ich an dieser Stelle jetzt nicht dazu sagen, wir kommen nächstes Mal noch ausführlicher auf die Diskussion der Metaethik und da will ich dann nochmal spezifischer drauf sagen. Ich denke, man kann sich auch klar machen, dass diese unterschiedlichen Positionen, die, soweit folge ich Birnbacher, man nicht sozusagen brutal voneinander trennen kann und sagen, es gibt im Grunde nur die Präskription oder eigentlich können wir nur beschreiben oder eigentlich können wir nur den Nutzen berechnen. Und das sind so die drei Grundpositionen in der Bewertung. Diese sind alle einseitig und daher problematisch. Was man aber festhalten kann, ist, dass es einen allgemeinen Argumentationsrahmen gibt, der die Bezugspunkte und Horizonte für eine begründete oder ausweisbare Argumentation hergibt. Das ist einmal der Bezug auf das, was gutes Handeln und gutes Leben für die Individuen ist, also in klassischer Terminologie die Problematik der Ethik, die aber untrennbar ist, das möchte ich immer wieder betonen, davon, was man für Vorstellungen hat, was man im Gemeinwesen dieser Individuen für gut, schlecht, hinnehmbar, zumutbar und so weiter hält. Und was wiederum abzulösen ist von dem Rahmen dessen, was mein Freund Alain Lipietz die politische Ökologie der Menschheit genannt hat, nämlich die Art und Weise, wie die Menschen in der Reproduktion ihrer eigenen Verhältnisse immer auch den Stoffwechsel mit der Natur als selber biologische Wesen regeln. Das selber biologische Wesen will nicht heißen, dass man den Menschen gewissermaßen nur biologisch beschreiben kann, weil dann kriegt man sozusagen eine ganz abstrakte Beschreibung. Aber er ist immer auch biologisch. Und die Vorstellung eines Menschen, der sich von der biologischen Grundlage sozusagen gänzlich gelöst hätte, die durch die Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts durchaus gespukt hat, denke ich, muss man zurückweisen. Auch in ihren sozusagen raffinierten Formen des Cyber, der Cyberisierung, dass man eben sozusagen die Menschen gewissermaßen mit Hilfe von Computern und ähnlichen technischen Geräten weiter von ihrer biologischen Grundlage löst. Ich glaube, es gilt hier das Argument, dass man ganz klassisch schon gegen zum Beispiel Georg Lukács formulieren kann, der behauptet, im Zuge des Fortschritts der Produktivkräfte löst die Menschheit sich immer weiter von ihren natürlichen Grundlagen. Sie löst sich von einzelnen natürlichen Grundlagen, wie wir gerade in der Klimakrise oder in der Krise der Biodiversität erleben. Ist das keine Lösung von der Natur, der inneren oder der äußeren, sondern ist sozusagen eine Neuorganisation des Verhältnisses, in dem die Menschen innerhalb der Naturverhältnisse leben. Also die Vorstellung, dass irgendwann die Menschen aus der Natur heraustreten und etwas von den materiellen, natürlichen Verhältnissen gänzlich unabhängig werden, diese Vorstellung, denke ich, muss man verabschieden, zurückweisen. Elementare Fragestellung der praktischen Philosophie nochmal hervorzuheben, ist deswegen wichtig, weil es in praktischer Philosophie sowas wie einen kontinuierlichen Übergang, denke ich, in konkrete praktische Auseinandersetzungen und Anwendungen gibt und wir uns dann nochmal sozusagen darüber verständigen müssen, worum geht es eigentlich in praktischer Philosophie im Unterschied zu, sagen wir mal, konkreter Politik oder einer konkreten Moral. Dabei wird man genauer analysieren müssen, und da werde ich auch nochmal einen Punkt Metaethik drauf zubekommen, was denn in der praktischen Philosophie für Argumentationsmodelle, für Begründungsverfahren und für Prinzipien diskutiert wird. Und das scheinen mir die elementarsten Fragestellungen zu sein. Diese Fragestellungen, die allerdings dann schon Fragestellungen sind, die reflektieren auf das, was in einer bestimmten Argumentation der praktischen Philosophie benutzt wird. Hier an dieser Stelle wollte ich nochmal hinweisen, was mir inzwischen in die Hände gefallen ist, die Einführung in die Ethik, die in sechster Auflage in Tübingen Basel 2007 von Annemarie Pieper erschienen ist, die hatte ursprünglich mal den Titel Einführung in die praktische Philosophie, und das ist auch durchaus noch in dem Band enthalten, sodass man dort eben nicht nur im engen Sinne eine Einführung in die Ethik findet, sondern tatsächlich eine Einführung in die Gesamtheit der praktischen Philosophie. Was ich mit Annemarie Pieper für Probleme habe, die ich auch habe, aber es ist einfach gut geschrieben und sehr klar und sehr gut informiert und informierend. Insofern als Hintergrundlektüre brauchbar. Auf die Probleme, die ich mit dem Ansatz habe, werde ich noch ein. So, damit komme ich jetzt zu meinen Hauptthemen und werde wieder versuchen, dass ich damit einigermaßen durchkomme. Ich habe mir diesmal weniger vorgenommen und hoffe, dass ich dann auch wirklich durchkomme. Erstmal geht es um das Verhältnis von Wissen und Praxis. In welchem deliberativen Zusammenhang funktioniert praktische Philosophie, so würde ich das übersetzen. Dann wird es darum gehen, was ich auch schon angedeutet habe, was bedeuten die herrschaftlichen Prägungen für die argumentative Ausgangslage praktischer Philosophie. Und dann will ich etwas näher zu diskutieren anfangen, die Begründungsstrategie praktischer Philosophie. Das soll heute die Diskussion um die Hauptlinien bestimmen. Nächstes Mal gehe ich dann noch darauf ein, wie das im Rahmen der Metaethik spezifischer, allerdings auch eingehender diskutiert wird. Zum ersten Thema habe ich versucht, das in vier Thesen zu fassen. Der deliberative Zusammenhang ist immer der Zusammenhang der Beratung über Praxis. Es ist ein Unterschied, ob ich gewissermaßen versuche zu begreifen, warum der 30-jährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden geendet hat oder warum Napoleon geschlagen worden ist von der Koalition der Ancien Regimes oder. Oder ob ich darüber berate, was wir jetzt tun sollen. Und was wir jetzt tun sollen, bezieht sich immer auf einen Zukunftshorizont. Man kann natürlich, das ist eine alte Übung der traditionellen praktischen Philosophie, einen historischen Exemplar sozusagen nachinszenieren, wie hätten die sich beraten und verhalten können. Schillers historische Dramen lassen sich hier durchaus als Illustration solcher rekonstruierten Beratungszusammenhänge rekonstruieren oder interpretieren. Gut, um diesen deliberativen Zusammenhang darüber, was wir im Hinblick auf Zukunft tun wollen, und zwar in einer Situation, von der ich glaube, dass es grundsätzlich gilt, dass wir nicht alles wissen, was wir über diese Situation wissen können. Selbst wenn wir sehr gut informiert sind, wissen wir vieles nicht. Das Handeln der gegenwärtigen Regierung in der Finanzkrise lässt sich hier durchaus als Beispiel benutzen. Und ich glaube, selbst in einer Gesellschaft, in der nicht so viel dann auch noch versachlicht und verherrschaftlicht wäre, würde das immer noch gelten, weil unser Wissen, das ist, glaube ich, das Grundproblem, bezieht sich immer auf das, was bis vor kurzem, und dieses vor kurzem wird definiert durch den Zeitraum, der zur Wissensbeschaffung erforderlich ist. Das braucht, also wie man zum Beispiel aus der Sozialstatistik weiß, zwischen 1 und 5 Jahre, bis man richtig sozusagen belastbare Statistiken über einzelne Fragen hat. Und Statistiken sind ja gewissermaßen die einfachste Sorte von Wissensbasis, die man für Handeln haben kann. Wenn man wissen will, was zum Beispiel die Beteiligten wirklich wollen, kann man sie natürlich fragen, ob sie es anderen sagen, weiß man nicht. Aber jedenfalls setzt das einen Prozess voraus, der Zeit braucht. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich versuche, wie die Soziografen sagen, zu erheben, was die Beteiligten wirklich wollen, oder ob ich mit ihnen darüber berate, was wir zusammen machen wollen. Wie wir uns einigen können, darüber zu beraten und sie zu bitten, ihre Wünsche und ihr Wollen in diesen Beratungsprozess einzubringen, ist etwas anderes als ein Versuch der wissenschaftlichen Erhebung. Es wird oft durcheinander gebracht und wird auch in der Realität verwischt, indem zwischen Wahlen und Meinungsumfragen der Unterschied relativiert wird. Und dann nur noch darauf reduziert wird, wie präzise sind eigentlich die Meinungsumfragen. Wahlen sind etwas anderes. Bei Wahlen werden die Leute gefragt, sich wirklich zu entscheiden. Bei Meinungsumfragen werden sie gefragt, welche Meinung sie denn dazu haben, wie sie sich entscheiden würden. Und das ist ein großer Unterschied. Logisch, aber auch faktisch. Also bei allen wichtigen Wahlen, die ich in Erinnerung habe, hat es so etwas wie einen Last-Minute-Swing gegeben, dass die Leute nachgedacht haben und gesagt haben, wollen wir doch. Wir wollen doch lieber das ein. Und diese Art, diese Differenz ist auch zum Verständnis dessen, was praktische Philosophie zum Gegenstand hat, ganz wichtig. Gut. These 1, praktische Philosophie ist nicht durch Wissenschaft ersetzt. Ergibt sich, glaube ich, aus dem, was ich jetzt schon ausgeführt habe. Natürlich kann Wissenschaft praktische Philosophie unterstützen. Denn die deskriptive Argumentation, praktische Argumentation, lebt natürlich davon, dass man über das redet, was wirklich der Fall ist. Den Einsatz, den Gegenstand der Auseinandersetzung richtig bestimmt. Also wer zum Beispiel meint, in der gegenwärtigen Situation sei die erste Priorität die Inflationsbekämpfung, wird irgendwas über die wissenschaftliche Analyse der gegenwärtigen Situation radikal missverstanden. Also ich will jetzt nicht sagen, Inflationsbekämpfung ist überhaupt kein Thema. Aber in bestimmten Situationen ist sie ein Thema, in bestimmten anderen Situationen ist sie ziemlich nachhaltig. Und das kann man auch selbst bei aller Umstrittenheit des Feldes mit wirklicher Wissenschaft, die es in dem Bereich gibt, untermauern. In dem Sinne gilt also These 2, praktische Philosophie bedarf der kritischen Wissenschaft. Ich habe hier kritische hinzugesetzt, weil es natürlich auch Wissenschaftler gibt, die sagen, das Hauptproblem der Wirtschaftspolitik ist immer die Preisstabilität. Und deswegen muss man Inflationsbekämpfung immer betreiben, egal was passiert. Diese Wissenschaftler gibt es, ne, das sind die besonders radikalen Vertreter der Neoklassik, deren Realitätsbezug ist allerdings ziemlich zweifelhaft. Wenn man die Modelle entsprechend einrichtet, kann man natürlich das Resultat erhalten. Aber ob das dann irgendwas mit real existierenden Volkswirtschaften oder gar einem real existierenden globalen Komplex von Volkswirtschaften zu tun hat, ist zweifelhaft und kann man, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation mit guten empirischen Argumenten bestreiten. Das heißt, kritische Wissenschaften jetzt in dem spezifischen Sinne, Wissenschaften, die auch nicht nur einfach Voraussetzungen machen und dann daraus deduzieren, sondern die auch unterscheiden in den Befunden über die gegenwärtige Situation und in den theoretischen Instrumenten, die sie zu ihrer Analyse und Erklärung anwenden, zwischen dem Tragfähigen und dem Nicht-Tragfähigen. Die sich also beständig in dieser Operation der Überprüfung auch der Voraussetzungen üben. Zweite Problematik, die ich ansprechen will, was den deliberativen Zusammenhang angeht, ist die Frage der Normen. Es gibt in der Philosophie eine heftige Debatte über vorausgesetzte oder letztbegründete Normen. Es wird oft so argumentiert, wenn wir keine letztbegründete oder vorausgesetzte oberste Norm haben, dann fällt jede normative Argumentation in sich zusammen. Ich glaube, das ist ein Denken, das beruht auf einer zirkulären Denkstruktur. Also ich habe mir da mal gemerkt, es gibt den sogenannten Visiting Court Paradox. Wenn man also ein Berufungsgericht, würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen, hat, dann kann man sagen, wenn es kein oberstes Berufungsgericht gibt, dann funktioniert das nicht. Dann gibt es immer wieder ein neues Berufungsgericht. Gut, das ist richtig. Aber das setzt voraus einen Prozess, in dem Entscheidungen selber nochmal einem Prozess der Überprüfung unterworfen. Und es funktioniert geradezu andersrum. Erst einmal gibt es eine Entscheidung und wenn man meint, es müsste sozusagen noch eine Überprüfungsebene geben, dann fügt man eine Überprüfungsebene dazu. Und die gilt. Und wenn man meint, es muss nochmal eine Überprüfung geben, meistens ist das dann restriktiv, man kann nicht mit allen immer durch alle drei Instanzen oder alle vier Instanzen, je nachdem, wie viel man rechnet, ziehen, dann gilt aber auch die wieder. Also der Ausgangspunkt ist erstmal, dass man eine gültige Entscheidung hat. Und die wird dann nochmal überprüft. Aber wenn man umgekehrt denkt und denkt, die Grundlage von all dem ist sozusagen die Gültigkeit der Entscheidung des Obersten und die Abgeleiteten sind in dem Sinne abgeleitet, dass der Geltungsgrund die Geltung des obersten Berufungsgerichts ist, dann macht man genau diesen Fehler des Visiting Court Paradox, weil man dann eben gar keinen Grund hat, warum es nicht noch angehen soll. Erst einmal, das ist sozusagen der wichtige Punkt, man muss das andersrum sehen, erst einmal gibt es gültige Entscheidungen und die werden nochmal zur Überprüfung gestellt. Das ist ein völlig rationaler Prozess und führt zu keinerlei Paradox. Ich will also sagen, erst einmal haben wir eine bestimmte Norm und dann kommt jemand, der mit mehr oder minder guten Gründen, und die kann man auch schon prüfen, diese Norm bestreitet und dann kann man sich darüber verständigen, dass man diese Norm nochmal einem Überprüfungsverfahren unterzieht. Und das Resultat dieses Überprüfungsverfahrens gilt dann. Sozusagen die oberste Grundnorm, die letzte Norm, die man nach der Visiting Court Paradox Theorie zugrunde legen müsste, braucht man nicht. Weil immer schon erst einmal den Ausgangspunkt gültige, aber bestrittene Entscheidungen. Also diese Art von Umkehrung ist, glaube ich, für das Denken in praktischer Philosophie von zentraler Bedeutung. Das heißt natürlich per Implikation auch, dass es eine Moral ohne Gott geben kann. Wenn Gott sowas wie ein oberstes Prinzip ist, dann kann er für diejenigen, die an ihn glauben, eine wichtige Ergänzung der Geltungsgründe der Moral sein. Völlig unstrittig, also es jetzt nicht mehr ein Argument zu sagen, man muss Atheist sein, um moralisch zu sein. Aber das Umgekehrte, man muss Monotheist sein, um moralisch zu sein, gilt genauso. Es gilt erstmal die spezifische Moral und dann muss man fragen, und die spezifische Sitte, und dann muss man fragen, unter welchen Bedingungen wird die in Zweifel gestellt Und das gibt es hier für Überprüfungshilfe. Aber sozusagen im Zweifel gilt nicht der Zweifel. Sondern wenn es im Zweifel nicht gelingt, die Gültigkeit, die beanspruchte Gültigkeit einer Norm zu erschüttern, dann gilt die Norm. Also sozusagen die Vorstellung, man könnte sich gewissermaßen durch den bloßen Akt, ich schreibe dazu, ich bezweifle das, aus der Verbindlichkeit von Normen herauslösen, funktioniert weder im Alltagsleben noch übrigens vor Gericht. Also sozusagen die bloße Mitteilung, man hätte Zweifel an der Gültigkeit der bundesdeutschen Verfassungsordnung, erlöst einen von keinerlei der geltenden Rechtspflicht. Ist, glaube ich, ganz wichtig für Philosophen, weil Philosophen dazu neigen, das andersrum zu tun. Aber praktische Philosophie ist nicht einfach den Normen, die sie vorfindet, als gültige vorfindet, Hegel hat das Sittlichkeit übrigens genannt, als solchen ausgeliefert. Praktische Philosophie muss nicht und darf nicht, würde ich sogar sagen, einfach akzeptieren, was an gültigen Normen behauptet und vertreten wird. Aber nicht, indem sie sagt, wir erheben jetzt mal einen Zweifel und damit ist das ausgeklammert und die Gültigkeit weg, sondern indem sie nach Gründen sucht, diese Normen zu kritisieren. Das habe ich hier mit dem Begriff der Prüfung vorgeschlagen, beschrieben. Und in der Regel hat praktische Philosophie es auch nicht mit einzelnen Normen zu tun, das ist wieder so der Fall philosophischer Beispiele, sondern mit Handlungsprojekten, in denen dann auch bestimmte Normen in ihrer Formulierung eine Rolle spielen. Und diese Handlungsprojekte, die kann man in der Tat prüfen und die kann man unter mehr als normativen Gesichtspunkten prüfen. Und daraufhin gibt es Argumente dafür, gibt es Argumente dagegen, unter welchen Voraussetzungen gelten die und für wen gelten die. Und ich denke, man kann auch den Gesichtspunkt allgemein beschreiben, unter denen praktische Philosophie solche Handlungsprojekte prüft. Man könnte jetzt die Frage, da sind wir sozusagen bei der Frage, was sind eigentlich die letzten Orientierungen? Und man könnte jetzt sagen, ja, sie prüft sie darauf hin, ob die Menschen damit glücklich werden. Das wäre so der Eudaimonismus. Und das halte ich für relativ wenig befriedigend. Weil entweder ist es ganz formal, also ob die Menschen damit das kriegen, was sie wollen, und das glücklich sein heißt, dann stimmt es wohl. Aber oder es ist eben nicht formal und bezieht sich auf Glücksgefühle. Und dann ist die Frage, ob Glücksgefühle sozusagen das Einzige sind, was ein Handlungsprojekt akzeptabel oder plausibel macht. Insbesondere unter den Bedingungen herrschaftlicher Verhältnisse. Und man kann sagen, wenn wir sonst keine Probleme haben, dann können wir uns auf Glücksgefühle als Handlungsorientierung konzentrieren. Aber wir haben natürlich jede Menge andere Probleme. Wir haben Welthunger, wir haben Klimakatastrophe, wir haben Erwerbslosigkeit, wir haben Armut, wir haben Herrschaftsverhältnisse, spezifische, und zu denen müssen wir uns verhalten. Und Handlungsprojekte, die einfach nur sagen, wir gucken mal, wie wir möglichst glücklich werden, sind in der Situation nicht gut begründet. Und diese Situation muss man bedenken. Deswegen habe ich gedacht, als allgemeiner Gesichtspunkt, und damit nähere ich mich Kants Formulierungen an, ist die gleiche Freiheit aller begründbar oder argumentierbar. Nämlich der Gesichtspunkt, dass alle in ihrer jeweiligen konkreten Situation sich daran beteiligen können, die eigene und die gemeinsame Situation frei mitzugestalten. Das ist sozusagen, natürlich ist das eine Formel, versteckt sich, glaube ich, in der Formel der gleichen Freiheit, die ja weiß nicht, ob ich das in dieser Folie schon erwähnt habe, in der berühmten Formel der Französischen Revolution drin steckt. Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Wobei die Brüderlichkeit sozusagen die Perspektive der Gemeinsamkeit und des Gemeinwesens und der Solidarität enthält, also auch die Schwesterlichkeit und andere Formen des Gemeinsamen für alle Handels. Und das, denke ich, ist die Aufgabe der praktischen Führung. Handlungsprojekte unter den Gesichtspunkten der Erreichung der gleichen Freiheit aller zu prüfen. Und das heißt eben auch, kritische Befunde zu den Hindernissen, Herrschaftsstrukturen, Strukturen des Mangels, Strukturen des Ausschlusses und ähnliche dieser Erreichung der gleichen Freiheit aller mit aufzunehmen. Damit komme ich zu dem zweiten Thema, was ich nennen will, die herrschaftlichen Prägungen des deliberativen Feldes praktischer Philosophie. Erste Feststellung, das habe ich jetzt sozusagen schon versucht zu exemplifizieren, das deliberative Feld der praktischen Philosophie ist von Herrschaft geprägt. Wir leben historisch in Gesellschaften, in denen zwar der Gedanke der gleichen Freiheit präsent ist, auch in Formen, in denen er bereits schon vor über 200 Jahren die Massen ergriffen hat, der es also vielfältige Mengen der vielen gibt, die sich in ihrem Handeln von dem Gesichtspunkt der gleichen Freiheit inspirieren lassen, aber dennoch leben wir unter Herrschaftsverhältnissen. Hier ist die praktische Philosophie herausgefordert, den Begriff der Herrschaft näher zu bestimmen und herauszuarbeiten, wie Ergebnisse kritischer Wissenschaft über Herrschaftsverhältnisse aufgegriffen wird. Und hier scheint mir ein zentraler Gesichtspunkt zu sein, das hat in gewissem Sinne, denke ich, auch schon Michel Foucault herausgearbeitet, dass wir es in der Moderne mit Herrschaftsverhältnissen eigener Art zu tun. Foucault hat das daran hochgezogen, dass er sich gegen die sogenannte Repressionshypothese gewendet hat. Die Repressionshypothese würde ich so beschreiben, dass Herrschaft begriffen wird als Unterdrückung eines Triebes, eines Wunsches, eines Willens. Und zwar in der Form, dass diese Unterdrückung selber die Tat eines unterdrückenden Subjektes ist. Das wäre sozusagen die erste Form der Herrschaft, die ich jetzt als persönliches Abhängigkeitsverhältnis beschreiben würde. Das sind die vormodernen Formen der Herrschaft. Die sind Sklaverei, Landeigenschaft, kann man da als zentrale Beispiele nehmen, aber es gibt auch vielfältige Fälle, ne, das Leben der Menschen in den Tempelhausgemeinschaften oder so, das ist auch schon ein Leben in Abhängigkeitsverhältnis, das Leben der Frauen im Haushalt ihres Mannes oder ihres Vaters in solchen vormodernen Verhältnissen gehört ja auch durchaus zu diesem Typus der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Und die modernen Herrschaftsformen sind alle dadurch gekennzeichnet, dass es zwar dann Inhaber der Herrschaftsposition gibt, man kann durchaus Leute identifizieren, die bestimmte Herrschaftspositionen besetzen, dass diese Positionen aber nicht so definiert sind, dass sie gewissermaßen dieser Person als Person zugeordnet sind, sondern sie sind strukturell definiert. Wer immer der Inhaber von Microsoft ist, hat bestimmte Verfügungsrechte als Inhaber. Das muss nicht Bill Gates sein. Während der Lehnsherr von England, das war eben der jeweils legitime Nachkomme der verschiedenen Königsgeschlechter und nicht irgendjemand, und man konnte ihn auch nicht ohne weiteres ersetzen. Man konnte ihn umbringen, was ja auch ein beliebter Sport war in einer bestimmten Zeit der englischen Geschichte, aber dann war wieder eine andere Person da. Und nicht etwa jemand, der sozusagen ganz abstrakt dann ohne weitere Bestimmung persönlicher Art diese Stelle ausfüllt. Es war eben keine abstrakt definierte, strukturell definierte Stelle, sondern es war die Zuschreibung von Herrschaftsfunktionen an eine bestimmte Person.
Die Stelle des paternalistischen Personeninhabers ist der austauschbare Manager.
Zum Beispiel. Das spielt natürlich auch eine Rolle, wobei mit der Shareholder Value dann wieder der Aktienbesitzer an die Stelle oder sich sozusagen gegenüber dem Manager ein erhebliches zusätzliches Gewicht verschafft. Aber das sind Prozesse, die innerhalb dieses modernen Typus sich bewegen. Wobei mir das Interessante zu sein scheint, dass auch in internationalen Abhängigkeitsverhältnissen, also Übergang von der alten Form der Siedlerkolonie oder der Handelspostenkolonie zur modernen kolonialen oder neokolonialen Form, sich eine vergleichbare Veränderung vollzogen hat und auch etwa in den Geschlechterverhältnissen. Also die moderne Ehe ist nicht mehr einfach die Abhängigkeit von dem Mann. Das ist komplizierter. Der Mann ist hier in gewissem Sinne der Stellvertreter, aber es ist eigentlich das Eheverhältnis, was hier das Herrschaftsverhältnis begründet und nicht irgendetwas, was an der Person des Mannes festzumachen wäre, sondern das ist sozusagen in das Verhältnis, in das sachliche Verhältnis hineingeschrieben. In diesem Sinne, und Foucault hat das dann speziell für die Agenturen der Disziplinierung beschrieben, entstehen eben sachliche Herrschaftsverhältnisse, die den Personen gegenüber diese dann zu Funktionsträgern machen, wie Marx das genannt hat, bezogen auf das Kapital und die Lohnarbeit zu Charakter, die dann selbstverständlich wieder von Personen zu füllen sind, aber diese Personen definieren in keiner Weise mehr das so begründete Verhältnis. Und das ist eine ganz große Verschiebung. Und es gibt eine in die praktische Philosophie der Gegenwart auch durchaus hineinragende Illusion, nämlich die, dass diese Verschiebung als solche schon eine Befreiung sei. Sie ist es in gewissem Sinn. Der Lohnarbeiter ist in der Tat nicht dadurch schon ein Krimineller, dass er versucht, seinen Herrn zu verlassen. Dass der Leibeigene oder der Sklave ist allein dadurch schon kriminell. Wenn der Lohnarbeiter kündigt, ist das völlig in Ordnung. Abgesehen von den Fragen, die das dann in der Sozialversicherung oder in der Arbeitslosenversicherung auslöst. Das ist noch ein anderes Thema. Und in dem Sinne findet formell eine Befreiung statt. Aber das ist rein formell. Die Vorstellung, dass die zugrunde liegenden Herrschaftsverhältnisse dadurch verschwinden oder weniger verbindlich würden oder weniger zwingend, ist einfach falsch. Im Gegenteil, die modernen Herrschaftsverhältnisse, wie jeder Ethnologe weiß, sind viel, wenn man so will, totalisierender und verbindlicher als diese personalen Abhängigkeitsverhältnisse, wo eben die wechselseitige Willkür, die Beeinflussung des Herrscherwillens und ähnliche Dinge eine Rolle spielen. Mir ist im Umgang mit ehemaligen Bürgern der DDR manchmal aufgefallen, dass die Vorstellung haben, das, was sozusagen die Regeln sind, sei im Prinzip verhandelbar indem man dann zu dem zuständigen Machtinhaber geht. Du warst unter DDR-Verhältnissen, der Parteisekretär konnte sagen, also das Handhaben wäre doch bitte schön anders. Und das ging dann auch. Aber das geht unter modernen Verhältnissen typischerweise, es gibt auch Korruption natürlich, aber typischerweise eben nicht. Das ist war ein prämoderner Zug der DDR, dass eben wegen der führenden Rolle der Partei und der Rolle der Parteisekretäre es tatsächlich möglich war, Regeln sozusagen nach personalem Zugang zu modulieren. Ich erzähle das aber nicht so sehr, um jetzt über die DDR herzuziehen, das ist gar nicht das Ziel, sondern um deutlich zu machen, was diese alten Herrschaftsverhältnisse gewissermaßen an Flexibilität und Offenheit auch beinhalteten. Wenn man Glück hatte und einen guten Herrn hatte, dann ging das alles. Wenn man Pech hatte und einen schlechten Herrn hatte, dann ging gar nichts. Es ging unter Umständen nicht mal das, worauf man an sich Recht hatte. Denn auch diese Verhältnisse waren nicht völlig rechtlos oder ohne rechtliche Strukturen. Also von da aus ist, glaube ich, die erste Aufgabe, sich klarzumachen, inwiefern das Feld, in dem wir in der praktischen Philosophie der Gegenwart uns bewegen, von dieser Art von versachlichten Herrschaftsverhältnissen geprägt ist. Und da ist in der Tat in der Foucault-Tradition, aber auch in der Tradition von Marx oder in der Tradition eines bestimmten Feminismus oder einer bestimmten radikalen Ökologie eine ganze Menge zu lernen. Damit komme ich jetzt wieder zu einer inhaltlichen These. Wenn man sich jetzt fragt, wie man das alles aufarbeiten kann, es gibt ja vielfältige Funde über Herrschaftsverhältnisse und über Effekte, dann gibt es, glaube ich, und das ist nicht irrelevant, gute Gründe dafür zu argumentieren, dass es hier nicht möglich ist, sich partikular zu orientieren. Dass es hier nicht möglich ist zu sagen, also wir als Gebildete oder wir als Deutsche oder wir als Europäer sind der Bezugspunkt praktischer Orientierung. Sondern der einzig vertretbare Gesichtspunkt, und hier bin ich wieder natürlich bei dem kantischen Argument der Universalisierung, ist der Gesichtspunkt der Menschheit. Wobei das Problem natürlich ist, dass die Menschheit nicht so ohne weiteres als politisches Subjekt auftaucht. Aber der Gesichtspunkt, was aus der Perspektive der Menschheit erforderlich wäre und was getan werden muss und getan werden kann, um dieser Perspektive zur Geltung zu verhelfen, dies ist als Orientierung, glaube ich, gut vertretbar. Jeder Versuch zu sagen, na gut, die Menschheit, die kommt unter unseren Fehlern nicht vor. Oder die Menschheit, wenn die käme, dann müssten wir ganz viel abgeben. Hat argumentativ einfach kurze Beine. Und man kann nicht begründen, warum gerade wir gebildete Deutsche, Europäer oder Reiche, und wir sind im Weltmaßstab, ein reiches Land, sagen sollten, ja, also our way of life is not negotiable. Unsere Lebensweise steht nicht zur Verhandlung. Das ist im strengen Sinne argumentativ unvertretbar und deswegen auch nicht zu rechtfertigen. Ich habe schon angesprochen, die neuen Formen versachlichter Macht und Herrschaften der Moderne vertiefen die herrschaftliche Prägung des deliberativen Feldes. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir über bestimmte Handlungsprojekte, sagen wir den Green New Deal, uns verständigen wollen, dann müssen wir diese versachlichte Form der herrschaftlichen Prägung, Kapitalverhältnisse, patriarchalische Geschlechterverhältnisse, industrialistische Verhältnisse, des, Prägung des Verhältnisses gegenüber der Natur, als solche zur Kenntnis. Da ist in der Tat, das habe ich eben schon argumentiert, praktische Philosophie, die sich selber ernst nimmt, auf kritische Wissenschaften und kritische Praxis angewiesen, um dieser herrschaftlichen Prägung, die ja strukturell ist, nicht einfach aufzusitzen. Sozusagen in den unmittelbaren Evidenzen haben wir es ja mit solchen, ich sage jetzt hier auch, ideologischen Prägungen vielfältig zu tun. Wir brauchen also als praktische Philosophen eine bewusste Distanznahme von den ideologischen Prägungen, ohne dass wir nun, so wie ich das gegenüber dem Skeptizismus argumentiert habe, einfach davon ausgehen können, wir halten uns das nichts, sondern wir machen uns unsere eigene Orientierung, sondern wir müssen all diese ideologischen Orientierungen gewissermaßen daraufhin durcharbeiten, was eben die herrschaftsförmige Prägung ist und was unter Umständen der völlig rationale und unverzichtbare rationale Kern dieser Art von Forderung ist. Die praktische Philosophie der Neuzeit, und das gilt von Thomas Hobbes bis zu John Rawls, haben versucht, dieses Problem dadurch zu behandeln, dass sie Methoden der Ex Nihilo-Konstruktion angewandt haben. Klassische Form, die Annahme eines Naturzustandes, bei John Rawls der Schleier der Unwissenheit, dass ich sozusagen denke, wenn ich das alles ausklammere, was da in der Wirklichkeit existiert, dann komme ich zu dem, was die eigentlich tragfähige, elementare Argumentationsgrundlage ist. Dem würde ich grundsätzlich widersprechen, weil durch diese Art von Methoden, das hat man sozusagen in der Geschichte der praktischen Philosophie gesehen und das kann man auch bei John Rawls nachvollziehen, sich dann diese faktische Gebundenheit an eine bestimmte historische Entwicklung der modernen bürgerlichen Gesellschaft und die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise nicht aufgehoben wird, sondern nur artikuliert wird. Es ist wertvoll, dass sie artikuliert wird, aber das bedarf der kritischen Durchdringung und Aufarbeitung. Und ich denke, es wird umgekehrt ein Schuh draus, nur indem man tatsächlich die Analyse der wirklichen Verhältnisse dieses Argumentationsfeldes, in dem praktische Philosophie sich bewegt, in die praktische Philosophie mit aufnimmt, und das ist natürlich mühsam und umfänglich, ein gewissermaßen teuer, nur so kann man eine praktische Philosophie erreichen und aufbauen, die in der Lage ist, tragfähige Beurteilungskriterien für Handlungsprojekte zu formulieren. Wenn man das nicht als solches reflektiert, dann muss man damit rechnen, dass Herrschaft in den Argumentationen von Philosophen Ideologie produziert. Da will ich jetzt nicht lange Liste machen, aber grundsätzlich behaupten, eine politische oder praktische Philosophie, die diese herrschaftlichen Prägungen in ihrem Ausgangsfeld nicht reflektiert, ist dadurch bereits ideologisch, und zwar ohne das argumentativ kontrollieren zu können. Wenn man einfach nur sagt, wir sind für Freiheit, ohne zu reflektieren, was Freiheit unter den Bedingungen, unter denen wir argumentieren, heißen wird, dann gibt es den ganz leicht zu beobachtenden ideologischen Effekt, dass gesagt wird, und deswegen sind wir für Gewerbefreiheit. Deswegen sind wir dafür, dass anstelle öffentlicher Beratung über öffentliche Güter der private Marktkonkurrenz gesetzt wird. Und damit ist man dann schon mitten in der Diskussion darüber, was richtige gesellschaftliche Ordnung ist. Und damit wird die Diskussion über eine richtige gesellschaftliche Ordnung in dem Sinn ideologisiert, dass ganz viele Fragen, die an dieser Stelle zu stellen wären, als nicht zur Sache gehörig ausgeschaltet werden, weil es einfach nur um Freiheit geht, um Freiheit, Gewerbefreiheit bedeutet, dann heißt es natürlich auch, dass öffentliche Güter der Gewerbefreiheit unterliegen müssen und das können sie nur, wenn sie privatisieren. Soweit folgt das, aber das ist eben ein ideologischer Gedankengang, weil er seine Voraussetzungen nicht reflektiert. Und da würde ich auch nicht davor zurückschrecken, mit etwa den Existenzphilosophen des 20. Jahrhunderts von Unredlichkeit und Heuchelei im Mainstream praktischer Philosophie zu reden. Ich will ein Beispiel herauspicken, was ich bei Otfried Höffel, den ich sehr schätze, gefunden habe. Der hat ein allgemeines Argument für Herrschaft in menschlichen Verhältnissen entwickelt, nämlich das folgende. Wenn man keine Herrschaft hat, dann hat man Anarchie, wie man sozusagen im Besitz griechischer Kenntnisse sofort demonstrieren kann. Weil Anarchie heißt eben Herrschaftslosigkeit. Also ist soweit ein analytischer Satz. Anarchie ist aber regellose Unordnung und in regelloser Unordnung ist überhaupt kein Handeln möglich. Das ist so sein Grundargument. Und genau hier ist der Hörnerschluss selbstverständlich zu beobachten. Die These, dass Anarchie regellose Unordnung ist, dass es ohne Herrschaft keine Regeln und keine Ordnung geben könne und dass es ohne Herrschaft keine Koordination menschlichen Handelns geben könnte, das ist genau das, worum es geht. Und das wird hier durch eine Gleichsetzung des sozusagen elementaren Begriffs von Anarchie als Herrschaftslosigkeit, gegen den nichts zu sagen ist, und regellose Unordnung erschlichen. Und diese Art von Argumentation würde ich schon für unredlich halten. Denn das müsste einem klugen Menschen aufgefallen sein, dass es hier sich um einen Hörnerschluss handelt. Heuchelei findet man dann überall dort, wo es um den Vergleich unterschiedlicher Gesellschafts- und Staatsordnungen geht. Wenn also manche Theoretiker über die Failed States in der Dritten Welt reden, was dort alles nicht funktioniert, dann wird dabei verschwiegen, was die Kosten und auch Dysfunktionalitäten sind, die wir dafür in unserem eigenen Land haben, dass der Staat funktioniert. Und es wird vor allen Dingen verschwiegen, welchen Beitrag unsere Staaten dazu geleistet haben, dass diese Staaten zusammengebrochen sind. Und das dann zu sagen, die Somalis, die können es halt nicht, die kriegen nur einen zusammengebrochenen Staat zustande und dann muss man sie gegen Piraterie bestrafen, das würde ich dann schon als heuchlerisch bezeichnen, weil man hier sozusagen einen Handlungsstrang und einen Handlungsmoment aus einem komplexeren Zusammenhang rauslöst und in dem Sinne abstrakt moralisiert. Natürlich ist Piraterie verwerflich, aber sie zu überwinden und zu bekämpfen, bedarf einer korrekten Analyse der Prozesse, die dazu geführt haben. Was jetzt nicht ein Plädoyer dafür ist, zu sagen, die Somalis haben überhaupt keine Schuld. Natürlich haben die in bestimmten Situationen Entscheidungen getroffen, die man ihnen vorwerfen muss. Aber das ist das klassische Problem der Resozialisation. Wenn ich jemanden resozialisieren will, dann muss ich immer zweierlei machen. Ich muss ihm klar machen, in welchen Punkten er Schuld auf sich geladen hat. Und man muss ihm eine reale Handlungsperspektive zu eröffnen, wie er dann anders leben kann, ohne nicht erneut Schuld auf sich zu laden. Und wenn dieses beides nicht verbunden wird, das gilt im Strafrecht wie im Völkerrecht, dann produziert man nur einen Zyklus eskalierender Gewalt. Ja, damit komme ich zum dritten Thema, den Begründungsstrategien praktischer Philosophie. Wie gesagt, das werde ich nächstes Mal noch weiter vertiefen. Ich glaube, praktische Philosophie der Neuzeit und der Moderne, gerade weil wir hier eben es nicht mehr mit personalgebundenen Herrschaftsverhältnissen zu tun haben, wo die Debatte dann darüber geht, darf der denn das? Ist der überhaupt der Richtige, das von mir zu verlangen? Sondern wo die Debatte darüber geht, ist es richtig, von mir zu verlangen, dass ich zum Beispiel Verträge halten soll oder meine Schulden bezahle oder. In dieser Situation haben David Hume und George Edward Moore, also David Hume Ende des 18., George Edward Moore Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, das Problem der Naturalistic Fallacy groß gemacht, und das ist heute noch ein zentraler Bezugspunkt der Begründungsstrategien praktischer Philosophie. Ich habe davon implizit schon Gebrauch gemacht, indem ich argumentierte über das Verhältnis von Wissen und Orientierung. Naturalistic Fallacy heißt einfach die als solche unbestreitbare Feststellung, dass es unmöglich ist, durch logische Deduktion von der Feststellung, was der Fall ist, zu der Forderung, was der Fall sein soll, überzugehen. Das ist simpel. Wenn in der Prämisse keine Forderung drinsteckt, dann kriegt man als Schlussfolgerung auch immer nur eine Feststellung und keine Forderung. Wobei das dadurch etwas problematisch wird, dass im Englischen der Begriff Ort, also das, was wir auf Deutsch mit sollen übersetzen, wenn man so will, moralistisch aufgeladen ist. Also das englische Ort ist schon fast mit moralischer Pflicht zu übersetzen. Ne, also das bloße Sollen, ne, wenn jemand zum Beispiel einen Auftrag übernommen hat, die Fenster irgendwo zu erneuern, und man ihnen dann sagt, heute sollen sie doch kommen, um die Fenster zu erneuern, auftragsgemäß, dann ist da kein moralischer Vorwurf oder keine moralische Forderung drin sein. Im englischen Ort ist das aber schon. Ja, also da würde man auch nicht Ort zu sagen, sondern Joate oder sowas, um diese Art von Sachverhalten auszuführen. Das heißt, es ist hier in dieser Naturalistic Fallacy zweierlei miteinander untrennbar und ich denke aber notwendig zu unterscheiden, verwoben, nämlich die Begründung von Forderungen überhaupt und die Begründung von moralischen Forderungen. Man kann aber jetzt erstmal schlicht logisch sagen, Forderungen überhaupt lassen sich nicht aus Beschreibungen oder Erklärungen deduzieren. Das ist völlig klar, weil etwas zu fordern ist eine andere Art von Akt, als etwas zu beschreiben oder zu erklären. Wie das mit moralischen Forderungen ist, ist aber nur noch mal kompliziert. Das hängt davon ab, was eigentlich moralische Forderungen sind. Mit Dieter Birnbacher kann man natürlich auch sagen, die Naturalistic Fallacy bedeutet nicht, dass das, was der Fall ist, für das, was zu tun ist oder was getan werden soll, irrelevant ist. Sondern wenn ich jemand sage, mach die Tür auf, in einem Raum, der gar keine Tür hat, dann läuft diese Aufforderung ins Leere. Also, wenn keine Tür da ist, kann man auch keine Tür aufmachen. Wenn ich jemand sage, schütze dich vor dem Regen, und es regnet gar nicht, dann kann der mir auch sagen, was ist denn mit dir los? Das sind jetzt einfache Fälle, aber man kann sich leicht kompliziertere Fälle ausdenken, in denen eine deskriptive Verfehlung dazu führt, dass eine Aufforderung nicht funktioniert. Und wenn ich in einer Aufforderung eine Deskription enthalten habe und Aufforderung ohne Diskretion gehen gar nicht. Auf irgendeinen Sachverhalt muss man sich beziehen, das ist wie das pure Tun auf diese Sachen. Mit diesem Imperativ kann niemand was anfangen, es sei denn, es gibt im Kontext vorher eine klare Beschreibung dessen, worum es geht, und es geht nur noch darum, ob das klar Beschriebene zu tun ist oder nicht. Dann kann man sagen, mach doch mal, tu. Aber normalerweise brauche ich, um eine sinnvolle Aufforderung zu formulieren, auch einen deskriptiven Inhalt. Und ich brauche auch eine wertende Stellungnahme. Ich muss sozusagen auch unterstellen, dass das, wozu ich jemanden auffordere, auch in irgendeinem Sinne gut ist. Also wenn ich jemanden auffordere, etwas zu tun, von dem ich gleichzeitig artikuliere, dass es schlecht ist, dann bringe ich ihn in eine schwierige Situation. Dazu schweigen von solchen Problemen, die auftreten würden, wenn das, was zu tun ist, gar böse wäre. Trotzdem, jeder Reduktionismus, und zwar jeder, sowohl Reduktion auf die Norm, als auch Reduktion auf die Beschreibung, als auch Reduktion auf die Werte, die Evaluation, ist fehlerhaft. Weil damit eine sinnvolle Aufforderung zustande kommt, nicht nur eine moralische, sondern überhaupt eine Aufforderung, braucht man alle drei Dimensionen. Soweit würde ich dem Dieter Birnbacher mit seinem Rückgriff auf Bühler durchaus folgen. Was wir an dieser Stelle dann brauchen würden, ist eine Untersuchung der Semantik von gut, schön, wahr, nützlich, sinnvoll, und zwar jetzt nicht als deutschen Wörter, sondern als Wörter oder Begriffen einer übereinzelsprachlichen praktischen Philosophie. Und zwar in einzelnen Sprachen sozusagen verkörpert, und ich habe das schon am Beispiel des englischen Ort verdeutlicht, dass das dann so seine Tücken hat. Aber es muss sozusagen praktischer Philosophie möglich sein, allgemein diese Semantik auseinanderzunehmen. Ja, zum Beispiel, wenn man etwas für gut hält, dann kann man nicht, ohne sich in Widersprüche zu verwickeln, in einer Situation, wo man das haben oder herstellen kann, sagen, nimm es nicht, stell es nicht her, tu es nicht. Es sei denn, es gibt ein größeres Gut, das durch eine solche Unterlassung erreicht werden kann. Also etwas, was gut ist, muss sozusagen unter den entsprechenden Voraussetzungen auch immer durch Praxis angestrebt. Es gibt nicht vergleichsweise enge Beziehungen zwischen der Deskription und der Präskription. Es gibt viele Sachverhalte, die als Sachverhalte keinerlei Aufforderungscharakter in sich tragen, sondern einfach so sind. Erst wenn sie mit einer bestimmten Bewertung in Verbindung gebracht werden, ergibt sich daraus dann unter Umständen eine Aufforderung. Und ich glaube, dieser Zusammenhang ist elementar für die Semantik von Gut, aber auch von Schön, was dann eher die ästhetische Beurteilung wäre, von Wahr, was dann eher die epistemologische Beurteilung wäre, von Nützlich, wobei hier zu bemerken ist, die Vorstellung eines allgemeinen Nützlichkeitsbegriffs ist selber, vermute ich mal, der Situation geschuldet, in der die meisten Güter oder viele Güter als Waren auftreten. Und ich also jetzt allgemein beschreiben kann, dass zu Waren auch gehört, nützlich zu sein. Wenn ich aber diese Warenform nicht voraussetze, dann ist schwer nachzuvollziehen, warum, sagen wir mal, Freundlichkeit im Umgang unter Nachbarn, offene Kommunikation in der Familie oder Fleiß in der Verfolgung von eigenen Handlungsprojekten alles nützliche Eigenschaften sind im selben Sinne. Und das ist alles irgendwie nützlich, das ist gar nicht bestreitbar, aber wenn jetzt man, das ist natürlich eine Spitze gegen den Utilitarismus, wo man jetzt hingehen will und den Nutzen allgemein messen und irgendwie einen Maßstab für den Nutzen entwickeln, das macht für Waren, die man austauschen will, Sinn. Und da stellt die Frage nach dem Wert zumindest sich und nach dem Wertmaßstab. Aber bei solchen Beispielen sozusagen konkreter, eingebetteter und situationsgebundener Nützlichkeit ist die Voraussetzung, dass es sozusagen einen gemeinsamen Maßstab gibt, wo man sagen kann, also in der Familie offen zu kommunizieren, ist dreimal so nützlich, wie seinen Nachbarn gegenüber freundlich zu sein. Ich glaube, das lässt sich nachvollziehen, dass das von vornherein eine falsch gestellte Frage ist. Das hat weitreichende Konsequenzen, die wir sehen werden in der Welt. Sinnvoll habe ich jetzt noch nicht diskutiert, das spielt in der neueren, insbesondere hermeneutischen Philosophie eine zentrale Rolle. Aber auch hier ist es eben ein Abstraktionsprozess, wenn ich jetzt allgemein versuche, nach Kriterien des Sinns zu verhandeln und in ähnlicher Weise etwas wie einen Sinnwert zu identifizieren, der dann auch einzelne Sinne allgemein vergleichbar macht. So, ich würde eher dafür plädieren, dass sinnvoll eben an bestimmte Verwendungs- und Bedeutungssituationen zurückgebunden ist und nicht allgemein bestimmt. Vor diesem Hintergrund würde ich dazu neigen, drei große Typen von Begründungspositionen in der praktischen Philosophie zu unterscheiden, nämlich den Rationalismus in dem relativ schlichten Sinne, dass es behauptet wird, es gibt für jede dieser Bewertungen, dieser positiven oder negativen Bewertungen, gut, schön, wahr, nützlich, sinnvoll, einen allgemein rekonstruierbaren, vernünftigen Grund. Ja, man kann aus der Anwendung der goldenen Regel oder des kategorischen Imperativs oder auf die konkrete Situation allgemein bestimmen, was richtig ist und was falsch ist. Es gibt als zweite große Familie von Positionen, wobei das Problem dabei natürlich ist, diese Reduktion auf ein Prinzip. Ob es wirklich in allen Bereichen des Handelns in diesem Sinne ein Prinzip gibt, aus dem man hinreichend bestimmt entwickeln kann, was in der spezifischen Situation gut ist. Oder schön, oder wahr, oder nützlich, oder sinnvoll. Es gibt das Zweite, was man da einwenden muss, ist, glaube ich, dass die Frage, warum diese Gründe, die Subjekte, denen gegenüber sie vorgebracht werden, überzeugen oder motivieren, bleibt dann offen. Weil der Rationalismus sieht das für alle diese Fragen für rein objektiv lösbar. Es ist objektiv bestimmbar, was in jeder Situation die richtige Handlung ist. Wobei sozusagen zugestanden würde, wahrscheinlich von aufgeklärteren Rationalisten, dass es auch eine Familie von Handlungen sein kann. Es muss nicht auf die einzelne Handlung durchgreifen, sondern wie Sie das vielleicht aus der Mathematik vom Linear Programming kennen, kommt eben eine ganze Menge von korrekten Problemlösungen in Frage. Und welche man wählt, ist dann ad hoc zu entscheiden oder per Zufall, ja, kann man losen oder man macht es ganz willkürlich. Das wäre dann alles akzeptabel, wenn es eine solche Familie von Lösungen gäbe. Aber das Problem der in Praxis ja auch einer wichtigen subjektiven Seite wird damit im Grundsatz eliminiert. Und wenn es richtig ist, dann ist es eben auch richtig, dass jedes Subjekt verpflichtet oder ermächtigt ist, natürlich davon, was in diesem Subjekt sich noch so abspielen mag. Die Gegenposition übernimmt der Emotivismus, also die Vorstellung, dass unsere subjektiven Gefühle und Stimmungen das sind, an dem wir letzten Endes das, was richtig ist oder falsch, bestimmen können. Das hat natürlich den großen Reiz, unmittelbar einleuchtend handlungsrelevant zu sein. Und es hat auch den durchaus ernstzunehmenden Charme, sich tatsächlich auf die konkreten Handlungssituationen, wie sie erlebt werden, zu beziehen, indem wir mit einer bestimmten Stimmung, mit einem bestimmten Gefühl auf die Herausforderungen reagieren und damit der Kultivierung unserer Gefühle und unserer Stimmung und auch der informierten Reflexion einen großen Stellenwert zuweisen. Es hat aber, will ich nicht verhehlen, aus meiner Sicht den großen Nachteil, keinerlei objektive Kriterien gelten zu lassen. Ja, also angesichts einer drohenden Pandemie gibt es schon ein paar Dinge, die man sozusagen objektiv bestimmen kann, was man tun muss und was man lassen muss, um das Ziel einer uneingeschränkten Gesundheit möglichst vieler zu erreichen. Kann man jetzt sagen, das sind ja technische Fragen, das würde dann auch ein kluger Emotivist gelten lassen. Aber die Frage ist natürlich auch, ob so etwas wie die Forderung nach gleicher Freiheit aller bloß darauf beruht, dass wir uns dann eigentlich am friedlichsten miteinander fühlen können. Oder ob es hier nicht auch einen argumentativen Kern gibt, der sich etwa daraus ergibt, dass wir, indem wir darüber argumentieren, was denn zulässige Orientierungen sind, tatsächlich schon darauf angewiesen sind, dieses gleich gelten lassen der Argumente aller. Also kein Argument gilt deswegen, weil derjenige, der das geäußert hat, eine besondere Stellung hat, dass wir das nicht immer schon praktizieren müssen. Und das wäre meines Erachtens eher ein sachlicher als ein emotionaler Gesichtspunkt, aber jedenfalls, er würde auch gelten, unabhängig davon, wie wir uns dabei fühlen. Es gibt als dritte große Position in dieser Grundlagendebatte der praktischen Philosophie, das, was man, glaube ich, am besten als Konsequenzialismus zusammenfassen kann. Also bei Rationalismus und bei Emotivismus geht es allein um sozusagen allgemein oder bestimmbar und situativ konkretisierbare Entscheidungskriterien. Beim Konsequenzialismus geht es darum, sich klarzumachen, was denn die absehbaren und erwartbaren Resultate einer Handlungsweise sind. Also ich glaube, die Abschätzung der Konsequenzen der einzelnen Handlungen würden uns in die Paradoxien des Reduktionismus zurückwerfen. Nur wenn wir wirklich wissen würden, was jede einzelne Handlung für Konsequenzen hat, dann würden wir sehr viel mehr wissen, als wir überlegen müssen. Aber wenn bestimmte Handlungsweisen von uns praktiziert werden, dann wissen wir schon einigermaßen sinnvoll, was wir damit auslösen. Ich denke, der Konsequenzialismus hat natürlich einen wichtigen Gesichtspunkt. Denn sich darüber zu verständigen wollen, was wir tun sollen, ohne hinzuschauen, was dann daraus sich in der Wirklichkeit ergibt, wenn wir so handeln, das wäre unverantwortlich. Verantwortlichkeit, Abschätzung und Bejahung der eigenen Handlungsfolgen gehört, glaube ich, zu freiheitlichem, praktischem Handeln den Begriff nach dazu. Die Frage ist nur, ob wir den Konsequenzialismus dahin ausdehnen können, dass wir sagen, es geht alleine darum. Unabhängig davon, wie wir uns dabei fühlen und unabhängig davon, welche Handlungsnormen wir voraussetzen, ist allein eine Handlungsweise oder ein Handlungsprojekt danach zu beurteilen, was es für Konsequenzen voraussichtlich haben wird. Und hier gibt es natürlich eine schwierige Debatte, aber ich denke, man kann auch hier argumentieren, dass das Feld der praktischen Argumentation verkürzt. Ja, es kann ja sein, dass man, sagen wir mal, durch zeitweise Einführung der Sklaverei in einigen Kontinenten in 100 Jahren eine verbesserte ökonomische Situation der Menschheit erreichen könnte. Das ist jetzt ein rein abstrakt definiertes Beispiel. Und ich denke, es lässt sich gut argumentieren, weil das bestimmte Handlungskriterien und weil das bestimmte mit sich bringen würde und bestimmte Normen verletzen würde und bestimmte Emotionen oder subjektive Einstellungen verletzen würde, sollte man das dennoch bleiben lassen. Selbst wenn man halbwegs belastbar wüsste, dass das gute Konsequenzen letztlich hätte. Also diese Art von Argumentationen und Fragen muss man sich immer wieder stellen. Und damit, denke ich, wird auch deutlich, dass ähnlich wie ich das schon angedeutet habe, auch das Verhältnis von Rationalismus, Emotivismus und Konsequenzialismus nicht so zu konstruieren ist in einer vernünftig kritisch angelegten praktischen Philosophie, dass es als Alternativen auftritt. Ich muss jetzt allmählich zum Schluss mich nähern und will nur von dem, was ich hier noch vorhatte, kurz andeuten, worum es geht. Das Problem eines Normativismus, der darauf ausgeht, dass es absolut geltende Normen für menschlichen handwerkliches Handeln gibt, ist, dass er immer die Implikation hat, bestimmte Instanzen zu autorisieren, und zwar absolut und bedingungslos zu autorisieren, die Geltung dieser Normen durchzusetzen. Das ist ein Problem. Ähnlicherweise sollte man vermeiden, in der praktischen Philosophie einen konsequenten Individualismus zugrunde zu legen, aber ebenso ein Ordnungsdenken, für das die Individuen keine Rolle spielen. Ich denke, man muss sich darauf einlassen, sich zu fragen, wie wirklich lebende Menschen in wirklich historischen Situationen, und das verbirgt sich in dem Wörtchen materiell, Forderungen konstituieren, was für Bedingungen von Zumutbarkeit sie dabei miteinander hervorbringen und was das für die Geltung ihrer Forderungen bedeutet. Insofern, denke ich, gehört einmal die ideologisch-kritische Reflexion unbedingt dazu, um Begründungszirkel zu vermeiden, und zum anderen gehört in der praktischen Philosophie zentral der Bezug auf die anderen als diejenigen, mit denen ich mich über Handeln verständigen will und wir uns über Handeln verständigen wollen, und dazu, was uns dann auf den Gesichtspunkt der Menschheit führt. Ich wollte abschließend noch auf ein paar Punkte kommen. Das kann ich jetzt also nur ganz skizzenhaft machen. Praktische Philosophie, gegenwärtige praktische Philosophie, muss sich der gegenwärtigen Krisenkonstellation stellen. Und zwar nicht, indem sie sich an die Stelle der wissenschaftlichen Analysen der Krisen oder auch der Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Analyse der Lage setzt, aber indem sie immer wieder einfordert, diese unterschiedlichen Krisenmomente tatsächlich im Zusammenhang zu diskutieren und sich nicht, was immer wieder passiert, faktisch auf eine dieser Krisenkonstellationen zu konzentrieren und diese für die eigentlich dringliche zu halten, sondern diese Art von Hierarchisierung gilt es immer wieder kritisch zu durchbrechen. Angesichts der gegenwärtigen Kriege kann praktische Philosophie, glaube ich, dartun, dass die These, dass Kriege zur menschlichen Natur gehören und gewissermaßen unvermeidlich immer wieder auftreten, falsch ist. Sie kann damit nicht jetzt eine konkrete Friedensstrategie angeben, aber sie kann die Denkform, es war immer schon so und deswegen wird es immer so bleiben, mit guten Gründen dekonstruieren. Praktische Philosophie kann auch sich Prozessen der Staatsverfalls stellen und deutlich machen, welche Art von ganz grundsätzlicher Zerstörung von so etwas wie Gesellschaftsvertrag, von so etwas wie Bedingungen des Zusammenhangs, von so etwas wie Bedingungen der Kooperation in einem solchen Staatsverfall vorliegen und damit auch die Fragen stellen, welche Art von ökonomischen, politischen und kulturellen Prozessen zu einem solchen Staatsverfall führen. Damit, das will ich überspringen, will ich noch vier Thesen begründen. Praktische Philosophie ist unter den Bedingungen, unter denen wir leben, primär politisch. Sie lebt davon, dass politische Entscheidungen immer wieder argumentativ vorbereitet werden und vorbereitet werden müssen. Sie ist dazu in der Lage, inhaltliche und nicht nur prozedurale Forderungen zu begründen und damit sie in der gegenwärtigen Situation entfaltet werden kann, bedarf sie der Herrschaftskritik. Damit komme ich zur nächsten Vorlesung. Dort wird es um Rationalitätsanforderungen, Parteilichkeit und emotionale Kompetenz in der praktischen Philosophie gehen. Ich werde ausführlicher auf Metaethik und Praxeologie eingehen und werde unterschiedliche Standpunkte und Auffassungen der praktischen Philosophie charakterisieren und kritisieren. Und damit komme ich dazu. Ich konnte das noch nicht einstellen, da gibt es noch ein technisches Problem, was im Laufe dieser Woche zu lösen ist.
Die Bücher zum Verkauf.
Die Bücher stehen zum Verkauf. Die dicken Bücher 20 Euro, das ganz dicke 25 und das gelbe 5 Euro. Ich kann die Bücher ruhig aufmachen.